ihn zum Fürsten über das ganze Land Babel und setzte ihn zum Obersten über alle Weisen in Babel. Und Daniel bat den König, Schadrach, Meschach und Abednego über die Ämter des Landes Babel zu setzen. Daniel aber blieb am Hof des Königs. Der König Nebukadnezar ließ ein goldenes Bild machen, 60 Ellen hoch und 6 Ellen breit. Er sandte nach den Fürsten, Würdenträgern, Statthaltern, Richtern, Schatzmeistern, Räten, Amtleuten und allen Mächtigen im Lande, dass sie zur Weihe des Bildes zusammenkommen sollten. Der Herold rief laut: Es wird euch befohlen, euch Völkern, Nationen und Sprachen, wenn ihr hören werdet den Klang des Horns, der Flöte, der Zither, der Harfe, der Leier, der Doppelflöte und aller anderen Instrumente, dann sollt ihr niederfallen und das goldene Bild anbeten, das der König hat aufrichten lassen. Wer aber dann nicht niederfällt und anbetet, der soll zu derselben Stunde in den glühenden Feuerofen geworfen werden. Als sie nun den Klang des Horns, der Flöte, der Zither, der Harfe, der Leier und aller anderen Instrumente hörten, fielen alle Völker, Nationen und Sprachen nieder und beteten an das goldene Bild, das der König hatte aufrichten lassen. Da kamen einige chaldäische Männer und verklagten die Juden. Da sind judäische Männer, die du über die einzelnen Ämter im Lande Babel gesetzt hast, nämlich Schadrach, Meschach und Abednego, und diese Männer verachten dich, o König. Sie ehren deinen Gott nicht und beten das goldene Bild nicht an, das du hast aufrichten lassen. Da befahl Nebukadnezar mit Grimm und Zorn, Schadrach, Meschach und Abednego vor ihn zu bringen. Nebukadnezar sprach zu ihnen: Wie, wollt ihr meinen Gott nicht ehren und das goldene Bild nicht anbeten, das ich hab aufrichten lassen? Wohlan, seid bereit, fallt nieder und betet das Bild an. Werdet ihr's aber nicht anbeten, dann sollt ihr zu derselben Stunde in den glühenden Feuerofen geworfen werden. Lasst sehen, wer der Gott ist, der euch aus meiner Hand erretten könnte. Da fingen Schadrach, Meschach und Abednego an und sprachen zum König Nebukadnezar: Siehe, unser Gott, den wir verehren, kann uns erretten aus dem glühenden Feuerofen, und auch aus deiner Hand, o König, kann er erretten. Und wenn er es nicht tut, so sollst du dennoch wissen, dass wir deinen Gott nicht ehren und das goldene Bild, das du hast aufrichten lassen, nicht anbeten werden. Da wurde Nebukadnezar voll Grimm und der Ausdruck seines Gesichts veränderte sich gegenüber Schadrach, Meschach und Abednego. Und er befahl, man sollte den Ofen 7-mal heißer machen, als man sonst zu tun pflegte. Er befahl den besten Kriegsleuten, sie zu binden und in den glühenden Feuerofen zu werfen. Da wurden diese Männer in ihren Mänteln, Hosen, Hüten und anderen Kleidern gebunden und in den glühenden Feuerofen geworfen. Weil der Ofen überaus heiß war, tötete die Feuerflamme die Männer, die die drei hinaufbrachten. Die drei aber fielen hinab in den glühenden Feuerofen, gebunden wie sie waren. Da entsetzte sich der König Nebukadnezar, fuhr auf und sprach zu seinen Räten: Haben wir nicht drei Männer in den Ofen werfen lassen? Sie antworteten und sprachen zum König: Ja, König. Er antwortete und sprach: Ich sehe aber 4 Männer frei im Feuer umhergehen, und sie sind unversehrt. Und der 4. sieht aus, als wäre er ein Sohn der Götter. Und Nebukadnezar trat vor die Tür des glühenden Feuerofens und sprach: Schadrach, Meschach und Abednego, ihr Knechte des höchsten Gottes, tretet heraus und kommt her. Da traten die drei heraus aus dem Feuer. Und die Fürsten, Würdenträger, Statthalter und Räte des Königs kamen zusammen und sahen, dass das Feuer den Leibern dieser Männer nichts hatte anhaben können und ihr Haupthaar nicht versengt und ihre Mäntel nicht versehrt waren. Ja, man konnte keinen Brand an ihnen riechen. Da fing Nebukadnezar an und sprach: Gelobt sei der Gott Schadrachs, Meschachs und Abednegos, der seinen Engel gesandt und seine Knechte errettet hat, die ihm vertraut und des Königs Gebot nicht gehalten haben, sondern ihren Leib preisgaben. Denn sie wollten keinen anderen Gott verehren und anbeten als allein ihren Gott. Denn es gibt keinen anderen Gott als den, der so erretten kann.
Liebe EAG-Gemeinde, wir kennen diese Geschichte, viele schon vom Kindergottesdienst her. Eine berührende Geschichte, und die Geschichten aus dem Buch Daniel, das sind ja so richtig ermutigende Glaubensgeschichten für schwierige Situationen. Unsere heutige Geschichte, da geht es um drei Freunde Daniels. Deshalb eine kleine Vorbemerkung. Das ist interessant. König Nebukadnezar wollte den Daniel praktisch zum Ministerpräsidenten oder Regierungschef jedenfalls machen. Und der Daniel bittet den König: Nein, mach meine drei Freunde zu den Ministerpräsidenten. Und er bleibt in seinem Job am Königshof. Warum? Ich denke, Daniel wusste um seine Gaben und wusste um seine Berufung. Und es ist so entscheidend, dass wir um unsere Gaben und Berufungen wissen. Nicht, dass wir in eine Top-Position kommen, sondern an den richtigen Platz kommen. Und dort am richtigen Platz kann man entsprechend wirken. Und die anderen, die hatten mehr das Zeug zum Regieren. Und da braucht es andere Kompetenzen als das Prophetische, was beim Daniel war. Und deshalb war es gut, dass die sich so entschieden hatten. Aber das ist jetzt eher die Vorbemerkung. König Nebukadnezar lässt ein großes Bild machen, ein gewaltiges Bild, eine gewaltige Demonstration seiner Macht und gleichzeitig natürlich, dass er und dieses Bild angebetet werden sollen. 60 Ellen hoch. Wie lang eine Elle ist, das ist in der Bibel offensichtlich ein bisschen unterschiedlich, aber Daumen mal Pi, 50 Zentimeter, also 30 Meter hoch dieses Bild, vergoldet. Wie hoch ist das hier? 10 Meter? Also dreifache Höhe. Wir merken, das hatte schon eine Wucht. Und dann war das Entscheidende, alle Völker sollten in die Knie gehen. Es wird euch befohlen, euch Völker, Nationen und Sprachen, wenn ihr hören werdet den Klang des Horns und aller anderen Instrumente, dann sollt ihr niederfallen und das goldene Bild anbeten. Deshalb die erste Frage, oder vielleicht auch die sich durchzieht durch diese Predigt: Vor wem fallen wir nieder? Vor wem oder vor was gehen wir in die Knie? Eigentlich eine Frage, die sich durch die ganze Menschheitsgeschichte hindurchzieht. Immer wieder war das die Herausforderung. Und wenn wir einen Blick in die Offenbarung werfen, dann sehen wir, wohin die Weltgeschichte läuft. In der Offenbarung 7 wird uns das Volk Gottes beschrieben, wie es vor dem Thron Gottes steht. Und wir merken fast die Parallelen zu dieser Geschichte. Danach sah ich und siehe eine große Schar, die niemand zählen konnte, aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen, Die standen vor dem Thron und vor dem Lamm, angetan mit weißen Kleidern und mit Palmzweigen in ihren Händen, und riefen mit großer Stimme: Das Heil ist bei unserem Gott, der auf dem Thron sitzt, und bei dem Lamm. Und alle Engel standen rings um den Thron und um die Ältesten und um die vier Wesen und fielen nieder vor dem Thron auf ihr Angesicht und beteten Gott an. So wird die Weltgeschichte enden, dass alle Völker, Sprachen und Nationen oder die Menschen, die zu ihm gehören, vor dem Thron stehen und niederfallen und anbeten. Manchmal kriegen wir so eine kleine Ahnung, wenn wir zusammen sind und in der Anbetung der Himmel offen ist und wir etwas spüren, wie das eines Tages sein könnte. Ich erinnere mich noch 2004, als wir mit 10.000 Leuten in Stuttgart in der Schleierhalle waren und wirklich viele Nationen, Völker, Sprachen, viele Konfessionen und Spiritualitäten, unterschiedliche Frömmigkeitsstile beieinander waren und in der Anbetung eine Gegenwart Gottes da war, da konnten wir etwas ahnen, so wird es eines Tages sein. So wird es eines Tages sein, wenn wir miteinander vor dem Thron Gottes anbeten. Aber die andere Seite der Geschichte ist, dass die Mächtigen, aber auch die Macht des Bösen immer wieder aufs Neue versucht, uns zu einem Kniefall vor anderem zu motivieren. Entweder mit Macht, so wie hier bei Nebukadnezar, oder durch Verführung. Und das zieht sich durch die Kirchengeschichte durch. So war es doch auch in der frühen Christenheit, als die Kaiser des Römischen Reiches die Christen gezwungen haben, vor ihren Standbildern niederzuknien. Und die Christen haben sich geweigert, mit ihrem Glaubensbekenntnis, Kyrios ist Jesus, Jesus ist der Herr, und dann kann ich nicht vor anderen Göttern niederknien. Aber nicht alle wurden bewahrt, so wie die drei Freunde. Die Geschichte der Märtyrer zeigt uns eine andere Geschichte. Vor zwei Wochen war ich bei Thomas Schirmacher, bis vor kurzem Generalsekretär der weltweiten Evangelischen Allianz. Der hat mir ein Buch in die Hand gedrückt, Jahrbuch der Verfolgung und Diskriminierung der Christen. Und dann merken wir, die Geschichte von Daniel ist top aktuell. Weltweit, wie die Christen verfolgt werden, unglaublich. Ich möchte nur ein Beispiel rausnehmen, jetzt nicht aus dem Buch, sondern aus unseren Beziehungen, die Partnerschaft mit Sam Stephens, der India Gospel League und dem indischen Sivadem dort. Ich weiß noch, wie er 2019 bei uns war und wie er ein Buch mitgebracht hat, das er geschrieben hat, Standhaft bleiben. Aber er kam mit zitternden Knien bei uns an, weil er ein bisschen recherchiert hat, wie das mit der Regierung Modi ist, und er sagt, die Wurzeln sind die gleichen wie bei den Nazis und die Methoden heute sind auch die gleichen. Und irgendwann hat er gesagt, und jetzt beginnen sie auch schon Internierungslager zu machen. Also das heißt, der war richtig mit weichen Knien da und zu sagen, wie gehen wir um mit solchen Herausforderungen. Und die Regierung Modi hatte ja zum Ziel, da ist jetzt ein bisschen Corona dazwischen gekommen, eigentlich bis 2022, 2024, Indien christenfrei und moslemfrei zu haben, rein den Hindus. Und Methoden heißt, Gemeinden einschüchtern, Kirchen niederbrennen, Druck, Verfolgung, Pastoren umbringen und so weiter. In unserem Mitarbeiterkreis hatten wir vor zwei Jahren mal die Gelegenheit, auf ihn zu hören. Da hat er uns eine Dreiviertelstunde lang gesagt, in welcher Haltung sieht er damit umgehen? Wie geht man in so einer Haltung um? Da braucht es ja Klugheit auf der einen Seite, seid klug wie die Schlangen und ohne falsch wie die Tauben, sagt Jesus. Also wie geht man um zwischen Klugheit? Aber ein Satz ist mir hängen geblieben. Wir raten dazu, standhaft zu bleiben und nicht zu fliehen. Die Geschichte der drei Männer im Feuerofen, die ist ohne Zweifel Vorbild. Und diese Freunde in Indien, die sind wirklich mutig. Wir hatten ja neulich ein Opfer für sie eingesammelt. Und bei denen ist immer im Mai sind die Sommerferien, weil der Mai ist dort in Indien der heißeste Monat. Im Mai haben sie ihre Kinderfreizeiten durchgeführt, quer über Indien in allen Staaten. 1,3 Millionen Kinder haben sie erreicht. 1,3 Millionen Kinder. Und täglich schickte mir Bilder, oder manchmal dann wöchentlich, von Taufen, von Einweihung von Kirchen. Und das in einer solchen Situation. Standhaft bleiben. Das war dann auch der Titel seines Buches. Wir können so viel lernen von diesen Christen. Und das Erstaunliche ist ja, dort wächst das Christentum und bei uns scheint es zu verdunsten. Zurück zum Predigttext. Schadrach, Meshach und Abednego sollen zusammen mit den anderen Fürsten anbeten. Aber als fromme Juden ist es ihnen nicht möglich, ihre Knie vor einem Götzenbild zu beugen. Die Kollegen haben sie verpfiffen und deshalb mussten sie beim König antreten. Das Schöne ist, der König gibt ihnen eine zweite Chance. Also abwarten und bei der nächsten Anbetungssession, da soll sie niederfallen. Und die drei sagen zum König, die Zeit kannst du dir sparen. Wir werden nicht niederfallen. Beeindruckend. Siehe, unser Gott, den wir verehren, kann uns erretten aus dem glühenden Feuerofen. Und auch aus deiner Hand, o König, kann er erretten. Und wenn er es nicht tut, so sollst du dennoch wissen, dass wir deinen Gott nicht ehren und das goldene Bild, das du hast aufrichten lassen, nicht anbeten werden. Ein eindrückliches Glaubensbekenntnis. Unser Gott kann uns erretten. Ob er es tun wird, wissen wir nicht. Und das ist ja auch unsere Erfahrung. Gott kann erretten, Gott kann eingreifen, Gott kann helfen. Wie viele Wunder haben wir schon erlebt. Aber wir wissen auch das andere. Nicht immer macht er es, warum auch immer. Vielleicht macht er sogar öfters nicht, als dass wir es wollen. Dass er eingreift bei einer bestimmten Situation, bei einer bestimmten Krankheit. Also Gott kann, und wenn er es nicht tut, stehen wir trotzdem zu unserem Glauben. Die drei Freunde sind bereit, um ihres Glaubens willen in den Feuerofen zu gehen. Sie wollen lieber am Ende der Tage zusammen mit allen Völkern und Nationen vor dem Thron Gottes stehen, als dass sie hier niederfallen und in der Ewigkeit die Ewigkeit ohne Gott verbringen müssen. Wie ist eine solche Haltung möglich? Wie ist die Haltung der Christen in Indien möglich und anderswo, wo es plötzlich um die Existenz, ums Leben geht? Ich denke, diese Christen haben die kostbare Perle des Reiches Gottes gefunden, von der Jesus in Matthäus 13 erzählt. Den Schatz im Acker, den Schatz des Glaubens entdeckt. Ein Glaube, der hält, der trägt, auch in Anfechtung, auch in Stürmen. Ein Glaube, der Geborgenheit und Halt gibt, auch wenn alles andere wankt. Wir haben heute Morgen ganz viele solcher Glaubenslieder gesungen. Unser Gott ist größer. Und das ist gut so. Und ich merke, diese Glaubenslieder helfen uns, dass der Glaube auch vom Kopf ins Herz rutscht. Und dass dann, wenn es rüttelt und schüttelt, wir diese Lieder singen können und bekennen können, unser Gott ist größer, auch wenn es uns gerade dreckig geht. Und dann geht es in den Feuerofen. Es ist erstaunlich, welche Emotionen der eindeutige Glaube beim König auslöst. Wut entbrannt, lässt er den Ofen 7-mal heißer machen. Also ein klares Bekenntnis scheint geradezu auf der anderen Seite Emotionen zu wecken. Aber das Wunder geschieht. Ein Engel Gottes stellt sich dazu, die drei werden behütet, werden bewahrt. Nicht mal der Rauch riecht man an ihnen. Die Bibel berichtet nicht, ob der König ein Guckloch hatte oder wie er denn eigentlich in den Ofen reingesehen hat oder ob er vor der Tür stand und sehen wollte, wie denn das jetzt geschieht. Das wird nicht, aber am Schluss ist klar, er schaut durch die Tür irgendwie rein und ist schockiert, weil er die drei sieht und merkt, ihnen tun die Flammen nichts und vor allem, weil dieser Engel dabei ist. Ob Gott oder Götter oder wie auch immer das es beschreibt, er merkt, da ist etwas Göttliches drin und deshalb lässt er sie rausrufen. In Vers 9 hat er noch formuliert, lasst sehen, wer der Gott ist, der euch aus meiner Hand erretten könnte. Also völlig klar, aus meiner Hand, ich bin der Mächtigste, da kann keiner erretten. Und jetzt sagt er: Gelobt sei der Gott Schedrachs, Mesachs und Abednegos, der seinen Engel gesandt und seine Knechte errettet hat, die ihm vertrauen und das Königsgebot nicht gehalten haben, sondern ihren Leib preisgaben, denn sie wollten keinen anderen Gott verehren und anbeten als allein ihren Gott. Ihr Lieben, darum geht es in unserem Leben und mit unserer Existenz, dass wir den dreieinigen Gott anbeten und ihn ehren. Und auch, dass durch unser Leben hindurch andere motiviert werden, die Größe Gottes zu preisen, so wie der König an dem Glauben der drei motiviert wurde, den Gott Israels zu preisen. Und manchmal, das verstehe ich nicht immer, manchmal scheint dafür ein Feuerofen nötig zu sein. Ich denke, wir Christen in Deutschland können nicht von einem Feuerofen reden. Das ist in anderen Ländern der Erde so. Aber die Hitze nimmt auch bei uns zu. Letzten Wochenende war ich zusammen mit ein paar anderen in München bei UNUM, einer Glaubenskonferenz. 6.000 Menschen kamen zum Gebet zusammen. Und plötzlich erfolgte wie aus heiterem Himmel ein richtig hässlicher medialer Angriff der Lesben- und Schwulen-Community. Aus lauter Angst, dass sie parallel zum Christopher Street Day ihre Konferenz dort hatten. Die Freunde hatten schon jahrelang geplant, da war wahrscheinlich der Christopher Street Day noch überhaupt nicht geplant und außerdem hatten sie keine Ahnung davon und es war überhaupt nicht ihr Thema. Sie haben angerufen, dass Christen aus allen Konfessionen gemeinsam Gott anbeten, dass wir zum Thema Einheit zusammenkommen. Und erst unglaublich, was dann medial in die Welt gesetzt wurde, von Homophobie über christliche Fundamentalisten, die Gefahr der Errichtung eines Gottesstaats bis hin zu Antisemitismus reichen die Vorwürfe. Klammer auf, dass ein messianischer Jude einer der Hauptredner war, ist ihnen wahrscheinlich in Gang, in Klammer zu. Also das heißt, einfach mal aus Angst heraus, ein Shitstorm in der Süddeutschen Zeitung und ganz besonders über die beiden Bischöfe, die sich dazugestellt hatten, Bischof Tobias Bilz aus Dresden und Heinrich Timmer Evers. Die haben eine wahre Hexenjagd erlebt und vor allem die kirchliche Presse war dann auch zu sagen, ja, ihr könnt jetzt unmöglich, nachdem das in der Zeitung steht, könnt ihr unmöglich nach München gehen, ihr werdet doch sicherlich fernbleiben und euch nicht mit diesen solidarisieren. Die wurden richtig unter Druck gesetzt. Ich bin froh, dass Bischof Tobias Bilz und Heinrich Timmer Evers standhaft geblieben sind, so wie wir es gerade auch von den Indiern gehört haben, bleibt standhaft. Als Initiatoren von Deutschland betet, waren wir zusammen, auch eine Woche vorher zusammen, und haben gesagt, doch, wir kommen, wir halten dem Druck stand. Es wäre jetzt interessant, auf das großartige Referat von Tobias Bilz einzugehen, wahrscheinlich wird es nicht veröffentlicht, aber das war genial. Aber entscheidend ist mir zu sagen, die Hitze bei uns nimmt zu und die Frage ist, bleiben wir standhaft? Und erstaunlich ist auch, welche Ängste es auslöst, wenn 6.000 Menschen zum Gebet und zum gemeinsamen Bekenntnis des Glaubens zusammenkommen. Da wurde Nebukadnezar voll grimm und der Ausdruck seines Angesichts veränderte sich. Wie gesagt, wir sind nicht im Feuerofen, aber ab und zu wird uns eingeheizt, ab und zu werden wir an den Pranger gestellt und die Frage ist, bleiben wir standhaft? Ich merke in meiner Haltung, da gibt es an einer Stelle noch Luft nach oben. Ich habe auf diese Angriffe in München und als einer im Trägerkreis war ich dann auch mit am Pranger, nicht mit Freude und Gelassenheit reagiert. Aber was sagt Jesus? Selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und allerlei Böses gegen euch reden und dabei lügen. Oder, so wie es die Hoffnung für alle ausdrückt, glücklich könnt ihr euch schätzen, wenn ihr verachtet, verfolgt und verleumdet werden, weil ihr mir nachfolgt. Ich habe da noch ein bisschen Lernvorgang vor mir, zu sagen, ach, es gibt Punkte, da würdigt uns Jesus auch mit so einer Haltung. Ich habe immer ein bisschen Sorge, es ist unsere Dusseligkeit und dass wir nicht geschickt genug sind, dass wir deshalb an den Pranger kommen oder dass wir Dinge falsch gemacht haben. Aber trotzdem zu sagen, da gibt es auch Sachen, wo wir um Jesu Willen an den Pranger gestellt werden. Und dann in der Liebe zu bleiben und freut euch, weil Jesus uns Anteil gibt, dass wir zu ihm stehen dürfen. Letzter Gedanke ganz kurz, immer wieder ist das Volk Gottes eingeknickt. Ich denke nur an die Zeit von Elia. In der Zeit von Elia, als das ganze Volk vor den Baalen niedergekniet ist. Baal, das waren Sex- und Erfolgsgötter. Und Elia hatte das Gefühl, allein zu stehen und klagt seinem Gott, ich bin allein übrig geblieben. Und Gott sagt ihm, 7000 Knie in Israel haben sich nicht gebeugt. 7000 sind standhaft geblieben. 7000, die Vollzahl, die nötige Zahl für dieses Volk. Und mir war es als in der Vorbereitung auf diese Predigt, als ob Gott sagen würde, und 700.000 oder 7 Millionen in Deutschland werden ihre Knie nicht beugen vor dem Mainstream und das, was auf uns zukommt. Wollen wir standhaft bleiben? Das ist die Frage dieses Textes. Standhaft bleiben, auch wenn wir angegriffen werden. Unser heutiger Predigttext lädt uns ein, dass wir in den persönlichen Herausforderungen, auch in den Krankheitsherausforderungen oder in den gesellschaftlichen Erschütterungen, desto fester an dem festhalten, wie das die drei Männer formuliert haben. Siehe, unser Gott, den wir verehren, kann uns erretten aus dem glühenden Feuerofen. Und wenn er es nicht tut, so sollst du dennoch wissen, dass wir deinen Gott nicht ehren und das goldene Bild, das du hast aufrichten lassen, nicht anbeten werden. Oder schlicht und einfach könnten wir es auch mit dem Lied, das wir jetzt gleich singen, bekennen, bei dir, Jesu, will ich bleiben. Auch die alten Glaubenslieder sind solche Lieder, die uns befestigen im Glauben und wo wir unseren Glauben ausdrücken können, dass wir bei ihm bleiben. Amen.